Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Christine Watti.
Und mit einem, tja, wie sage ich denn da, vielleicht guten Rat zu Beginn dieser Stunde.
Mann, Emma, beeil dich, Mann.
Ja.
Was Sex angeht, kann ich dir nur eins raten. Hauptsache, dein Sexleben passt zu deinen Schuhen. Alles andere ist Bonusmaterial.
Ein Ausschnitt aus dem wahren Leben oder einfach dem neuen Film von Klaus Lemke war das. Und ihn, Klaus Lemke, den Regisseur selbst, hören Sie gleich hier im Programm über Drehen ohne Drehbuch, nicht auftauchende Schauspieler und Filme machen ohne Filmförderung. Klaus Lemke ist der sogenannte Bad Boy des deutschen Kinos. Seit über 50 Jahren dreht der Münchner Regisseur meist mit Laien auf den Straßen Deutschlands seine oft improvisierten Großstadtfilme. Die drehen sich um Loser, Aussteiger oder überhaupt um Außenseiter. Dabei entdeckte Klaus Lemke Leute wie die bayerische Komikerin Cleo Kretschmer, Wolfgang Viereck oder Sarah-Lisa Volm und gab ihnen Aufbauhilfe auf dem Weg zum Ruhm. Wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur gleich Klaus Lemke im Gespräch, weil er nämlich einen neuen Film veröffentlicht hat, Neue Götter in der Maxvorstadt, der heute Abend im ZDF läuft und danach in der Mediathek zu finden ist. Vorher aber ist Filmkritiker und Kompressorredakteur Thomas Groh hier, der uns Klaus Lemke und vor allem seine Art von Filmen noch ein bisschen näher bringen kann. Hallo Thomas.
Hallo.
Also man kann, glaube ich, zuerst sagen, Klaus Lemke-Filme funktionieren nicht nach einem ganz einfachen Geschichtenstrang und einem schön aufgeschriebenen Drehbuch.
Ja, Drehbuch gibt es da quasi nicht. Das sind meandernde Filme, das sind improvisierte Filme. Klaus Lemke findet seine Stoffe buchstäblich vor seiner Wohnungstür. Also der neue Film, der heute Abend läuft, der, wenn man das auf Google Maps nachguckt, das sind zwei Straßenecken weiter, da wohnt er also auch selber. Und das sind so in den Tag hineingedrehte Filme, würde ich sagen. So, man findet da allein Leute, die da leben. Und das beobachtet er so, ohne jetzt so einen Druck zu haben, von wegen, da muss jetzt eine Story sein oder am Ende muss der Konflikt gelöst sein oder sowas.
Und das macht Klaus Lemke seit über 50 Jahren und nicht, weil ihm eben keine bessere Art zu arbeiten einfällt, sondern das ist ja auch ein Statement in der deutschen Filmszene. Was steckt dahinter?
Lemke ist, wie soll man sagen, er ist so ein Feind von diesem zynischen, durchformatierten Förderkino, würde ich sagen. Also was ihn interessiert, ist Freiheit, Spontanität, vielleicht auch so eine Poesie des Alltäglichen, könnte man es fast sagen. Und ihn interessieren Filme, in denen Leute vorkommen, die ansonsten im Kino nicht vorkommen. Und dieses durchprofessionalisierte, so ein bisschen wiedererkennbare Kino, das ist einfach nicht seins.
Also auch für den aktuellen Film könnte man sagen, zum Beispiel gibt es natürlich einen Protagonisten, das ist jemand, der wahrscheinlich auf der Straße in München lebt, in dieser Maxvorstadt unterwegs ist und eben ansonsten tatsächlich Laiendarsteller, die auch einfach in dem Film zum Beispiel in eine Situation geraten, wo der Film eigentlich fast aufhören könnte. Also man merkt tatsächlich, während man diese Filme guckt, da kann alles Mögliche passieren. Das ist nicht einfach vorausgedacht und schon durchgeplant.
Richtig, richtig. Also bis hin zu Momenten, wo man sagen würde, als professioneller oder pseudo-professioneller oder echter professioneller Regisseur, von wegen so, ah, jetzt hier kann man nicht weitermachen, das geht so nicht. So, und gerade da setzt Lemke dann in einer wunderbaren Szene noch einen drauf und sagt erst recht, das geht aber doch so. Also wenn der Film eigentlich schon komplett vor die Wand gefahren ist, dann macht er erst recht weiter und daraus entsteht auch das Besondere und das Tolle an diesen Filmen.
Wo steht denn Klaus Lemke in der deutschen Filmwelt? Also dieses Bad Boy-Wort, was ich schon verwendet habe, okay, das klebt also an ihm und dafür wird er auch geschätzt oder vielleicht auch manchmal nicht so geschätzt. Wird diese Art von Filmen ernst genommen? Also hat er damit auch an diesem Betrieb so gerüttelt, dass sich auch Leute von ihm was abschauen?
Also ich würde sagen, die Lass-Brüder, Jakob und Tom Lass zum Beispiel, die haben in den letzten paar Jahren relativ erfolgreiche Filme gedreht in Deutschland, auch so ein eruptives, ein bisschen actionlastigeres Kino, die stehen schon sehr deutlich in der Tradition von Klaus Lemke. Ansonsten würde ich sagen, ist er schon ein Einzelgänger und er ist so ein bisschen so der Rebell, der lässt sich natürlich auch gern feiern, hat gute Kontakte zur Filmkritik und ist natürlich auch immer ein guter Stichwortgeber. Also gerade Journalisten mögen einfach Leute, die ein bisschen Futter liefern und das kann er sehr, sehr gut. Und er ist so der Außenseiter, der aber in Sichtweite zum Zentrum steht und sich da so wie so ein Schalk so ein bisschen auch drüber lacht und er einfach seine rebellische Pose durchzieht, zum Glück. Und da dreht er dann jedes Jahr ein bis zwei so eine wunderbaren Filme wie eben die Neuen Götter in der Maxvorstadt.
Dankeschön an Thomas Groh. Und kurz noch ein paar Worte zu den neuen Göttern aus der Maxvorstadt. Dieser Film erzählt, wenn man es irgendwie zusammenfassen möchte, von Judith, die in der Kunstakademie auf den Toiletten übernachtet, die tagsüber Handys abzockt, die eine Affäre mit einem Copyshop-Betreiber anfängt und über Bande einem Kunsthändler Flausen von einem Hashtag Callgirl für Gespenster in den Kopf setzt. Und zwar mit Hilfe von Emma, seiner Tochter. Und wir hören mal ganz kurz in den Film rein.
Ich will jetzt das erste deutsche Callgirl für Geister werden.
Bitte schön?
Das erste deutsche Callgirl für Geister.
Okay. Ich möchte, dass du was verstehst. Es ist einfach und kompliziert. Niemand wird dich glücklich machen, auch keine Geister, wenn du nicht schon vorher glücklich bist.
Schon wieder was, was ich nicht kann. Aber dafür habe ich über 31.000 Klicks auf meinem Video.
Schön, oder? Es ist einfach und auch kompliziert und irgendwie hängt nichts und dann doch wieder alles miteinander zusammen in den Klaus Lemke Filmen. Verabredet waren wir heute Vormittag mit Klaus Lemke zum Gespräch, er in einem Studio beim Bayerischen Rundfunk in München, wie hier in Berlin. Und bevor ich auch nur eine Frage stellen konnte, waren wir mit Klaus Lemke schon mitten im Gespräch.
Beim Warten, ich war ein bisschen früher da,
ja.
Beim Bayerischen Rundfunk ist mir was passiert, wovon ich eigentlich wirklich träume. Dass mir ist plötzlich, ich hatte ein Papier dabei und hier gab es noch einen Stift, plötzlich ist mir eingefallen, was ich immer sagen wollte, in absolut kürzester Form, was ich auch noch nie gesagt habe. Darf ich das einfach sagen? Du machst damit, was du willst.
Ja, sehr gerne. Hier läuft auch schon die Aufnahme, es wird also auf jeden Fall aufgezeichnet. Was ist es denn?
Pass auf, das ist folgender Text, ist das. Es geht natürlich um meine Filme. Ich sag dir mal den Text. Du kannst auch unterbrechen immer wieder.
Ja, ich höre zu.
Also ich sag's genau. Also mir geht es allein in meinen Filmen um diese explosive und immer nur augenblickhafte Energie, die ein Film haben kann, wenn der Regisseur mal den Mut hat, sich ohne Drehbuch an der Hand zu nehmen und tapfer ins Dunkle zu stolpern. Also treffen ohne zu zielen. Oder noch besser, wenn man sich der geballten Irrationalität des Lebens noch ein bisschen irrationaler daherkommt.
Super.
Warte, es geht weiter.
Okay.
Und diese plötzliche und augenblickhafte Energie kann schaffen, dass der Zuschauer sich in den Kopf des Darstellers reinbeamt und die nächste Stunde in seinem Kopf, in einem anderen Kopf lebt. Und das nennt man Hijacken und das ist Voodoo. Und erst wenn der Film dann vorbei ist, findet der Zuschauer wieder zu sich selbst. Und wegen dieser Momente des Übergangs gibt es eigentlich Filme. Und dafür, dass in der Zeit auch, wenn man aus dem Kino kommt, man vielleicht wieder etwas besser zu sich selbst passt. Und ganz kurz gesagt mal, es geht um Glück. Und Glück gibt es nur, wenn man jemand anders glücklich macht. Und wenn das dann auf einen zurückfällt, das Glück. Selbst kann man, glaube ich, nie glücklich sein. Mehr ist bei Glück auch nicht drin, als jemand anderes glücklich zu machen. Und manchmal schaffe ich das, meine Darsteller glücklich zu machen, dass sie vor meiner Kamera plötzlich so präsent sind und sich auch so fühlen wie amerikanische Stars. Und dieses Gefühl der Präsenz überflutet sie wie ein Tsunami. Und sie sind eben wirklich glücklich und dieses Glück strahlt rüber auf die Zuschauer und steckt die Zuschauer an. Und das ist auch alles, worum es in meinen Filmen geht.
Okay, der Kunsthändler aber in Neue Götter in der Maxvorstadt, der sagt das mit dem Glück ein bisschen anders. Ne? Der sagt doch zu seiner Tochter, man muss selber glücklich sein, sonst klappt es nicht, dass andere einen glücklich machen.
Er sagt, also wörtlich sagt er, ganz süß sagt er, man muss erst selber glücklich sein, erst dann kann einem irgendwas anderes glücklich machen. Und möglicherweise stimmt das.
Das heißt, das Publikum und auch die Darsteller und Darstellerinnen müssen aus sich heraus auch schon eine Portion Glück mitbringen, bevor ihre Filme sie erreichen können.
Es geht um gar nichts anderes. Es geht nicht darum, dass diese Darsteller irgendwas erklären, irgendeine Story, irgendeinen bescheuerten Plot, aus dem die meisten Filme bestehen, vorwärts treiben, sondern dass sie auf irgendeine magische Art glücklich sind. Und das ist das, was alle Stars machen. Deswegen sitzen die auch allein in ihren Wohnwegen, um sich auf diesen einen Moment zu konzentrieren, des Glücks. Egal, ob sie Bösewichter sind. Es geht um glamouröse Präsenz. Das kann man lernen. Laien, Schauspieler können das überhaupt nicht. Die wissen gar nicht, worum es geht. Die denken eh nur den ganzen Tag an ihre neue Einbauküche oder die Kinder oder irgendwas. Aber richtige Leute, die Film lieben, die wissen das. Das ist glücklich machen kann man den Zuschauer nur, wenn man selbst glücklich ist, wenn es aus einem ausstrahlt. Das ist das, worum Film eigentlich geht und worum alle Filme gehen. Und das ist mir gerade vorhin eingefallen. Lang gedauert.
Diese Worte, glaube ich, können wir schon so in die Welt senden. Dann machen die nämlich auch noch mal ein paar Hörer und Hörerinnen glücklich. Ich muss aber trotzdem noch mal was so super Konkretes zum Film fragen, weil Sie sagen, das geht eben nicht um diesen Plot, den man da durcherzählt, wie in anderen Filmen mit elendig langen Drehbüchern. Aber es finden sich ja trotzdem verschiedene Themenbereiche, zumindest jetzt in dem aktuellen Film. Also ich habe ausgemacht, es geht um die Suche nach Aufmerksamkeit. Es geht auch um den Kunstmarkt. Die Max-Vorstadt, die ich natürlich nicht kenne, ich wohne in Berlin, und Menschen, die natürlich, genau, die irgendwie das Glück suchen oder damit was zu tun haben. Wie fängt denn so ein Film aber für Sie an? Denken Sie an eine Geschichte oder eine Sache, wo Sie denken, ach, daran mache ich jetzt etwas fest und der Rest entwickelt sich dann von selbst? Oder wie genau funktioniert das?
Christine, es geht so, dass ich mich, wenn ich nicht verliebt bin in die Hauptdarstellerin, wird es das Publikum auch nicht sein.
Also in Judith Paus.
In dem Fall, das ist der dritte und letzte Film mit ihr. Wenn ich nicht in sie verliebt bin, in irgendetwas in ihr und etwas sehe, dann wird es auch nie klappen. Und ich mache aber auch nichts anderes. Ich tue ja keine Geschichte überstülpen, sondern ich gucke und warte und beobachte sie. Und sie merkt das gar nicht, bis sozusagen die Logik, die Geschichte aus ihr selbst, von selbst rauskommt. Nur dann glaubt es der Zuschauer. Andernfalls bräuchte man einen wirklich wie immer bescheuerten Plot, um irgendetwas zu entwickeln. Ich lasse die Sachen sich selbst entwickeln, aus den Personen raus, was natürlich nur geht, wenn man jemand verliebt ist.
Und sind Sie auch in die Max-Vorstadt verliebt? Also der Ort, der ist ja fest, der steht fest von vornherein, oder?
Na, weil ich da wohne und ich drehe die Filme ja fast für kein Geld. Und ich drehe die Filme immer so um mein kleines Drecksapartment rum. Dann brauche ich auch kein Taxi und keine U-Bahn. Die anderen Leute wohnen ja auch da und die sehen mich ja auch den ganzen Tag. Und wenn ich mit denen drehe, dann muss ich da nur hingehen und sagen, pass mal auf, wir drehen jetzt mal. Ich habe ja eh nur einen Kameramann am Set. Es gibt keinen Ton, es gibt nichts. Die Leute merken gar nicht, dass ich drehe, aber die Leute kennen mich. Die wissen, wenn der Paolo kommt mit seinem kleinen Fotoapparat, der in Wirklichkeit die beste Kamera der Welt ist, dann wird gedreht. Aber andere Leute kriegen das gar nicht mit. Sodass ich die Geschichte, was ich eigentlich zu erzählen habe, und das ist ja in dem Fall, sagen wir mal, München im Vollrausch des Hochsommers und des Größenwahns. Das ist die Geschichte von Neue Götterner Max-Vorstadt. Und eben dieser göttliche Funke, dass diese Leute in dieser Welt mal für Sekunden glücklich sein können. Und dieses Glück strahlt auf die Zuschauer ab. Das war bei der Premiere so. Die Leute haben, nachdem der Film dann durch war, haben die einfach 3 Minuten geklatscht, ohne zu wissen, wir standen da vorne, ohne dass irgendetwas passiert ist. Die haben einfach geklatscht, weiter geklatscht, geklatscht und dann sind die erst aufgewacht aus dem Film. Es ist diese Art von Verzauberung, die man auch erwartet vom Kino und die es früher auch immer gab und die in Deutschland abgeschafft wurde.
Manchmal kommt aber einer auch nicht, ne? Wie Detlef Bothe. Das müsste man vielleicht erklären, wer den Film noch nicht gesehen hat oder dann hoffentlich heute oder demnächst in der Mediathek anschaut. Detlef Bothe, der Schauspieler, kommt nicht zum Dreh, zumindest so wird es im Film erzählt.
So war es.
Und sie tauchen auf.
Ich war es. Wir waren an einem Punkt, wo wir wirklich einen fast ganz zufriedenstellenden Film hatten, eigentlich einen sehr guten Film, weil die Szene vorher mit Judith Paus, wie sie diese Kampfansage an ihren Scorpio, an ihren Ex-Lover da runterhaut, da kriegt man wirklich Angst und das glaubt man mir auch. Und ich wusste nicht, was ich dann jetzt weitermachen sollte, außer zuzugeben, dass der Bote, der jetzt den Bösen spielen sollte, mit dem sie da fightet, dass der nicht gekommen ist. Und der ist auch wirklich nicht gekommen. Und der gibt es ja dann auch zu im Laufe des Films. Und dann geht der Film so irgendwie weiter. Und das war ein großes Wunder, dass sowas klappt. Gewöhnlich würde ein Sender sagen, Herr Lemke, Sie haben sowieso nicht alle Tasten in der Hand, aber das kaufen wir Ihnen jetzt einfach nicht ab mehr. dass sie Film in Film auf so eine Art missbrauchen. Aber tatsächlich hilft es dem Film an der Stelle, weil die Leute plötzlich merken, dass es Film ist.
Ja.
Ganz plötzlich merken die Film und plötzlich merken sie, wie schön Film sein kann, wie verzaubert sie waren und plötzlich setzt die Verzauberung wieder ein. Das ist, ich habe eine Gänsehaut, weil das ist ja alles rein zufällig passiert. Das war ja in der Sekunde, wo es gedreht wurde, ist mir das erst eingefallen, so wie alle anderen Sachen auch.
Wie ist das denn für Ihre Schauspieler und Schauspielerinnen, also genau dieses Spontane und zu gucken, wie geht denn das jetzt weiter oder die Geschichte so zu spüren oder irgendwie mitzuentwickeln, dass man weiß, okay, jetzt machen wir so weiter, der Schauspieler kommt nicht, sie tauchen selbst im Film auf, es geht anders weiter als in irgendwelchen herkömmlichen Drehbuch-gescripteten Filmen. Was ist das eine Herausforderung für die Leute um sie rum oder eher sowas wie so eine Befreiung, weil es eben ein wirklicher Film ist?
Es ist eine wirkliche, die Leute sind hinterher anders nach diesen Filmen und ich sollte da auch Geld für nehmen. Die Leute sind geheilt vom, die Leute haben verstanden, was Film wirklich kann. Film ist ja nicht nur, dass man irgendwie so durch eine Geschichte durchgezogen wird und die Darsteller sind eigentlich nur noch Puppen, Puppentheater eigentlich, sondern Film ist so etwas vollkommen Lebendiges, so etwas Lebendiges wie ihr Leben selbst. Und nichts kann näher am Leben dran sein als Film letztendlich. Musik keineswegs. Film. Aber das haben wir vollkommen verlernt hier in Deutschland, weil das will ich jetzt nicht erzählen. Sonst komme ich in meine üblichen Schimpfereien, die niemand mag.
Ich will auch gerne eine Frage stellen zu den Frauen in ihren Filmen, aber jetzt vor allem auch in dem Film. Die sind alle total jung, sehr schön, total cool auch. Die sind eigentlich die Göttinnen der Max Vorstadt. Der heißt aber Neue Götter der Max Vorstadt, dieser Film. Wie würden Sie denn Ihren Blick auf die Frauen beschreiben? Also dass genau die eigentlich am Ende die alten Säcke, Entschuldigung, also den Künstler und auch irgendwie diesen bisschen schmierigen Kunsthändler eigentlich natürlich total ausspielen und genau wissen, wie sie mit den Typen umgehen sollen. Ist das so auch so, wie Sie genau auf die Frauen in Ihren Filmen schauen oder denen genau diese Rollen auch geben? Also zumindest indirekt vielleicht?
Die hatten die immer, bloß das hat niemand gesehen. Das ist seit 20 Jahren, sind meine Filme genauso, dass die Mädchen eindeutig die besseren Jungs sind. Das war in den frühen Filmen von Hawks und den amerikanischen Filmen der 40er Jahre immer schon. Ging dann auch immer weiter, nur nicht bei uns, weil bei uns hat in dem Fall die SPD regiert und da waren die Männer eben einfach die Typen und es waren ja auch geile Jungs damals auch. Jetzt sind es nicht mehr so geile Jungs, jetzt sind es Mädels, die das Ding nicht mehr leider hinkriegen, aber im Film und im Leben, ich meine, Ursula von der Leyen, das ist doch fabelhaft einfach. Das ist doch einfach ein Wahnsinn, das ist das doch einfach, dass Deutschland eine Verteidigungsministerin, die wirklich was versteht vom Job, in die Position reintritt und dass sich Merkel da auch brutal durchsetzt und dass das Beste ist für Europa und auch für uns und für die Mädchen. Im Film allerdings ist es anders. Im Film kann man sehr leicht 3 von 2 Regisseuren durch Females, durch Frauen ersetzen. Aber das würde überhaupt nichts ändern, weil noch nicht mal vielleicht, weil das System am Arsch ist. Das System kann niemand mehr ändern. Das ist ein legalisiertes System und es geht eigentlich ganz kurz darum, dass Film wurde in den frühen 70er Jahren durch Alexander Kluge und den damaligen Innenminister ein Kulturgut, so wie Theater, was ja auch zu Tode subventioniert wurde, oder die Berlinale, alles tot, 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 weil eben Kulturgut. Aber Film ist kein Kulturgut, wie die Amerikaner auch zeigen, sondern Film ist eine Dienstleistung, wo der Staat hoffentlich seine schmutzigen Finger raushält. Der Staat kann das alles nur versauen, hat das insgesamt getan. Das sehen wir auch an der neuen Musik. Die Leute sitzen nur noch vor ihren bescheuerten Geräten und gucken, aus welchen Fördertopfen sie noch Geld kriegen. Das ist grausam. Kreativ kann man nur sein, wenn das Geld, was auf dem Spiel ist, das eigene ist. Denn beim Film fehlt immer Geld und dieses Fehlen von Geld muss man ersetzen durch höhere Kampfkraft. Das gibt es gar nicht mehr im deutschen Film, so etwas.
Das gibt es gar nicht mehr, außer bei Ihnen natürlich. Und dass wir am Ende noch über Ursula von der Leyen reden würden, kurzen Moment, hätte ich gar nicht gedacht. Wäre die
sie
denn
haben was? Angefangen.
Ja, das stimmt. Nee, aber ich habe sie nicht genannt. Mir wäre sie nicht eingefallen. Aber das stimmt, ich habe über die Frauen geredet.
Aber das ist der Knaller gerade im
Moment.
Ursula.
Ich freue mich sehr, dass Sie für uns Zeit hatten, Klaus Lemke. Vielen Dank für das schöne Gespräch.
Danke, Süße.
Gut, dann auch mal so verabschiedet worden. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Das war ein Gespräch voraufgezeichnet mit Klaus Lempke.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Heike Bredol.
Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat den verstorbenen Produzenten Arthur Brauner als großen Filmemacher gewürdigt. Er habe die Filmlandschaft bereichert und geprägt, so Präsident Schuster. Brauner habe mit seinen Filmen nicht nur unterhalten wollen, sondern das Medium auch genutzt, um Zuschauer über das dunkelste Kapitel deutscher Geschichte aufzuklären und seine eigenen Erlebnisse zu verarbeiten. Auch Kulturstaatsministerin Monika Grütters hat den gestern im Alter von 100 Jahren verstorbenen Arthur Brauner als einen der wichtigsten Filmproduzenten der jungen Bundesrepublik bezeichnet. Dass er als ehemals verfolgter polnischer Jude nach dem Zweiten Weltkrieg in das Land der Mörder seiner Familie ging, um Filme zu produzieren und sich auch für den demokratischen Wiederaufbau Deutschlands engagiert einsetzte, sei ein Geschenk gewesen. Arthur Brauner produzierte Filme wie Hitlerjunge Salomon, Die weiße Rose oder Dr. Mabuse. Rembrandts Meisterwerk Die Nachtwache wird ab heute restauriert, vor den Augen der Öffentlichkeit. Das Rijksmuseum in Amsterdam hat das Bild dafür aus dem Rahmen genommen und in eine Glaskammer gestellt. Das Publikum wolle wissen, was damit passiere, sagte der Leiter der Abteilung Bildende Kunst des Museums, Weber, im Deutschlandfunk Kultur. Mit Hilfe modernster Technik wollen Forscher mehr über den Schaffensprozess und die verwendeten Farben herausfinden.
Es geht eigentlich immer nur um bestimmte Strahlungen, mit denen man messen kann, was in dem Bild los ist. Wir können also verschiedenste Pigmente im Bild genau lokalisieren. Und das macht es wiederum möglich, auch Übermalungen oder Veränderungen, selbst vom Künstler noch, zu kartieren. Das heißt also, wir werden auf diese Art und Weise noch mehr über die Substanz und den Malprozess der Nachtwache wissen als je zuvor.
Die Malerin Sarah Schumann ist tot. Sie starb bereits am vergangenen Mittwoch in Berlin. Das hat ihr Management bestätigt. Schumann wurde 1933 in Berlin geboren und gilt als eine der wichtigsten Vertreterinnen der Nachkriegsmoderne. Mitte der 70er Jahre gehörte sie zur feministischen Frauengruppe Brot und Rosen und organisierte die Ausstellung Künstlerinnen international 1877 bis 1977. Bei dieser von Protesten begleiteten Ausstellung wurden in Deutschland erstmals bedeutende Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts präsentiert, darunter Paula Modersohn-Becker, Frida Kahlo und Eva Hesse. Schumanns Schaffen wurde filmisch von Harun Farocki verewigt und literarisch von ihrer Lebensgefährtin Silvia Bowenschen. Werke von Sarah Schumann finden sich unter anderem in der Berlinischen Galerie und im Museum of Modern Art in New York.
Tolmin liegt im nordwestlichen Slowenien und zwar nicht weit von der österreichischen und der italienischen Grenze entfernt. Und hier genau findet seit 20 Jahren das Sajeta-Festival statt, das sich allen Formen der experimentellen Musik widmet. Und zur Jubiläumsausgabe konnten die Besucher sich also 6 Tage lang neuer Musik, Krautrock, Jazz oder Elektronika widmen und das in einer ziemlich beeindruckenden Naturkulisse. Florian Fricke erzählt von dort.
Das Sajeta-Festival startete vor 20 Jahren genau an dem Ort, wo die Tolminka in die Soča fließt. Ein paar musikbegeisterte Freaks wollten endlich eigene Konzerte organisieren, fanden aber keine passenden Räume und halfen sich schließlich selbst.
Sie haben dann entschieden, einen schönen Ort unter freiem Himmel zu suchen.
Sanja Popov-Leban ist seit 15 Jahren dabei. Gemeinsam mit ihrem Mann Janis Leban leitet sie das Festival.
Und letztendlich waren sie es, die diesen Zusammenfluss für das restliche Slowenien entdeckt haben. Denn davor war dieser Ort den Bürgern Tolmins vorbehalten. Nun ist er berühmt.
Fast zu berühmt, denn im Sommer reiht sich hier Festival an Festival, von Reggae bis Heavy Metal, letzteres mit 15.000 Besuchern. Das strapaziert die Geduld der 12.000 Einwohner Tolmins. Mit dem Sajeta-Festival haben sie dabei den wenigsten Kummer, denn es ist mit Abstand das kleinste. Zum 20-jährigen Jubiläum zeigen sich ganz andere Probleme. Der unique Selling Point des Festivals ist die atemberaubende Naturkulisse inmitten bewaldeter Berghänge. Das eiskalte, türkisfarbene Wasser der Socha zwingt einen förmlich zum Baden. Aber wenn gegen 18 Uhr das erste Konzert des Tages losgeht, dann spielen die Künstler oft vor fast leeren Rängen im schmucklosen weißen Mehrzweckzelt, in das sich der naturbesoffene Besucher förmlich zwingen muss.
There is people who are coming without checking who is going to play.
Viele Besucher wissen überhaupt nicht, wer spielt. Und das bei über 20 Einzelkonzerten. Und davon sind 15 exklusiv. Also keine Ahnung, wann diese Künstler wieder zu sehen sein werden.
Star des 20. Saeta-Festivals war der montenegrinische Musiker Rambo Amadeus, der Frank Zappa des Balkans, leider aufgrund der Sprachbarriere hierzulande nahezu unbekannt. Rambo Amadeus, bürgerlich Antoni Pusic, kann auf eine 30-jährige Karriere zurückblicken. Ganz am Anfang war er schon auf dem Weg zum Mainstream-Room, aber dann kam der Jugoslawienkrieg dazwischen. Rambo Amadeus hielt sich mit regierungskritischen Kommentaren nicht zurück, das serbische Fernsehen mied ihn darauf hin. Seitdem fühlt er sich in der Subkultur wohl. Vom Rock hat er sich mehr und mehr schwarzer Musik und dem Jazz zugewandt.
Aus irgendeinem Grund leben Rockmusiker kürzer als Jazzmusiker. Warum, weiß ich nicht. Vielleicht, weil sie auf der Bühne ständig imitieren müssen, viel jünger zu sein. So habe ich mich zum Jazz orientiert, einfach um länger zu leben.
Rambo Amadeus hätte das Zeug zu einem internationalen Star, aber das interessiert den 56-Jährigen nicht mehr. Lieber konzentriert er sich auf seine Segelschule in der Herzegowina. Das Saeta-Festival sieht er als eine der letzten Bastionen einer weitgehend untergegangenen, antikommerziellen Festivalkultur. Die Organisatoren stehen trotzdem vor der schwierigen Aufgabe, mehr Aufmerksamkeit auf die Musik zu lenken, damit nicht zu viele Künstler vor einer Handvoll Leuten förmlich verbrannt werden. Sie wollen das Programm auf ein Wochenende konzentrieren, 4 Konzerte pro Abend, die nicht zu früh losgehen sollen, um nicht in Konkurrenz mit Sonne und Strand treten zu müssen. Eine Gratwanderung, denn der familiäre und idealistische Charakter soll ja trotzdem erhalten bleiben.
Florian Fricke war das über das Saeta Festival in Slowenien. Und wir haben hier noch was gefunden, nämlich eine Webseite, über die wir hier in der Redaktion vom Kompressor heute schon wild diskutiert haben. Die heißt doesthedogdie.com. Dort warnen sich schon seit einigen Jahren Leute gegenseitig vor bestimmten Szenen in Filmen oder Serien oder Büchern, die manche vielleicht nicht gut aushalten können. Gerade im Moment bekommt diese, oder seit wahrscheinlich so 1-2 Jahren, bekommt die Seite nochmal viel, viel mehr Aufmerksamkeit. Aber Jenny Gensmer aus der Kompressorredaktion ist da, um das ganze Prinzip vielleicht noch mal kurz detailliert vorzustellen.
Ja, hallo. Also das Prinzip dieser Seite ist, man kann da hingehen und sich unter den verschiedensten Medientypen entscheiden. Da gibt es jetzt mittlerweile über 3000 Filme, die da angegeben wurden, über 700 oder fast 700 Fernsehserien, jetzt über 325 Videospiele. Und dann gibt es diese Kategorien, zum Beispiel stirbt ein Hund, also Does the Dog Die, oder auch kommen Spinnen vor, kommen Clowns vor, stirbt ein Drache, aber eben auch kommen Menschen vor, die Krebs bekommen und all sowas. Und da kann man dann eben vorher sich informieren, ob das eben in diesem Film, den man gerne sehen möchte oder in der Serie oder in dem Spiel, ob das da passiert. Und das machen die Leute auch, ziemlich viele. Zum Beispiel stirbt ein Hund. Man kann diese Kategorien hoch und runter ranken. Ja, also zum Beispiel stirbt ein Hund. Da haben bei dem Actionfilm John Wick von 2014 mit Keanu Reeves 233 Leute gesagt, ja, da stirbt ein Hund. Und manchmal kann man das dann auch kommentieren. Zum Beispiel Games of Thrones. 169 Leute sagen, da stirbt ein Hund. Oder kommentieren eben auch sowas wie, da sterben übrigens auch sehr viele Tiere bei Games of Thrones, unter anderem auch sehr liebgewordene Haustiere. Ne? Achtung.
Ja, das war vorhin deswegen so interessant in unserer Redaktionskonferenz, weil wer sich erinnert, am Anfang der Stunde hatten wir Klaus Lemke zu Gast, der also Drehbücher schreibt, also der quasi keine Drehbücher schreibt und einfach Leute auch mit Unverhofftem konfrontiert, also mit Situationen, die jetzt gar keinen Anschluss haben an die davor. Und im Gegensatz dazu gibt es so eine Seite, die eigentlich sagt, Achtung, wir helfen euch oder wir spoilern Situationen, vor denen ihr euch vielleicht fürchtet, denen ihr euch nicht aussetzen wollt. Und meine Haltung war in unserem Gespräch total, dass ich dachte, eigentlich ist doch sozusagen das Grundprinzip auch von Filmen, die einen glücklich machen, aber die einen auch verstören, dass sie das eben können und dass sie das überraschenderweise können und dass quasi damit so ein Kulturprodukt eine Kraft hat, die einen auch erschüttert und die einem auch wirklich lange nachgeht und die einen vielleicht auch richtig aus dem Takt bringt. Aber wenn das nicht mehr da ist, dann fehlt doch ganz was Wichtiges.
Ja, und da finde ich aber ganz interessant, wenn man mal genauer hinschaut, was das alles ist. Also jetzt gehöre ich nicht zu den Leuten, die ganz empfindlich sind, wenn ein Hund stirbt. Aber vielleicht bin ich empfindlich, wenn Frauen geschlagen werden oder wenn ein Kind stirbt oder sowas. Ja, und es wird ja nicht gespoilert. Also es ist ja nicht verteilt in den sozialen Netzwerken, sondern man geht als Mensch, der das weiß, auf diese Seite und schaut nach, ist da eventuell so eine Szene und kann ich mich einfach davor schützen? Ich mache nicht einfach meine Augen zu, weil ich merke, oh, jetzt wird gerade eine Frau geschlagen, wenn ich das schon weiß und diese Emotion schon habe und das einfach nicht mehr sehen will, weil es so oft passiert in Filmen.
Aber das bedeutet, dass man dann so Filme natürlich mit, wenn man die so gescannt hat vorher mit Hilfe der Community, die das ja mit einem tut, dass man die natürlich mit so einem gleichbleibenden Puls anschaut. Also ich hätte Sorge, dass ganz viel weggeht von dem, ja, wie gesagt, was auch erschütternd ist. Ich weiß auch, dass das ganz bestimmt sicherlich schlimme und sogar traumatische Situationen reaktivieren kann, aber die Tatsache, dass Produkte wie Filme, Bücher, Serien das können, das würde ich ungern missen.
Ich glaube das gar nicht, dass so viele Menschen in Anspruch nehmen. Aber ich finde es total schön zu beobachten, dass das dieses Internet, das irgendwie gerade fast zu so einem Synonym geworden ist für brutale Kommunikation, Beleidigungen, Drohungen, dass hier auf einmal eine Seite kommt, die an so eine Rolle erinnert, die das Internet ja auch mal hatte. Nämlich so ein Raum, wo sich schon vor dem ISDN Menschen getroffen haben, die zum Beispiel auch Diskriminierung erfahren haben, sich auf der Straße nicht gut treffen und verabreden konnten und sich dann verabreden konnten über dieses Internet, weil sie tech-affin waren und dieses Tool schon benutzen konnten. Und dass sowas mal wieder zurückkommt, darüber freue ich mich eigentlich, dass die Leute mal nett zueinander sind und aufeinander aufpassen.
Ein kleiner Ausschnitt aus der Diskussion in unserer Redaktion über die Seite Does the Dog Die? Machen Sie sich natürlich selbst gerne ein Bild.